Hallo und Shalom und schön, dass du auch zu dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Milane, ich liebe True Crime, Bücher, Marketing und auch diesen Podcast. Und entweder hörst du jetzt gleich eine Solo-Folge oder ein Interview. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du hierher gefunden hast. Du kannst diesen Podcast unterstützen, wenn du ihn abonnierst, wenn du hier immer wieder reinschaust und vor allem auch, wenn du in die Shownotes / in die Infobox schaust. Diesen Podcast gibt es als Video und als Audiodatei. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Anhören dieser Podcast-Folge. Deine Milane.
Hallo Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Bevor wir in die echten Fragen einsteigen, fangen wir wie immer mit den 5 Random Questions an. Wer meinen Podcast schon länger hört, der kennt das. Die habe ich dir vorher nicht gesagt, aus gutem Grund, denn du darfst um die Ecke denken und der hörende, Zuschauende darf um die Ecke denken. Mhm. Nummer 1, Sommer oder Winter?
Ah, damit kriegst du mich jetzt aber. Eigentlich Sommer.
Lesen oder Kino?
Hörbuch.
Okay, guter Kompromiss. Auto oder Fahrrad?
Es kommt auf die Entfernung drauf an. Ich fahre gerne Auto und auch gerne Fahrrad, aber Auto.
Handschrift oder Tastatur?
Tastatur.
Tag oder Nacht?
Heieieiei. Du merkst es gar nicht so einfach. Ich sag jetzt mal Tag und gleichzeitig birgt die Nacht auch viel Positives, weil ich manchmal auch durchaus bis abends spät noch am Schreibtisch sitze und dann quasi die Nacht zum Tag mache.
Genau, danke dir. Ja, das waren wahrscheinlich dann die richtigen Fragen. Wir werden das während des Podcasts auch sicherlich nochmal hören an dem einen oder anderen Punkt. Mhm. Lass uns aber erstmal starten. Wer bist du und mit wem arbeitest du am liebsten?
Jetzt hätte ich beinahe gesagt, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Genau.
Da gab es ja auch mal so einen Spruch. Also erstmal sage ich mal danke für die Einladung und ich bin der Christian Holzhausen und unter dem, wenn man mich googelt, findet man mich als Personal Trainer für innere Stärke und wenn wir da hingucken, was ist ein Personal Trainer für innere Stärke, am Ende habe ich ganz, ganz viele Coaching-Ausbildungen gemacht und bin Coach und natürlich auch Trainer und Business-Trainer. Personal Trainer wird ja ganz häufig mit dem sportlichen Teil verbunden. Das habe ich seinerzeit ganz bewusst so gewählt, weil die Arbeit, die ich mache, und dann komme ich gleich auch dazu, mit wem ich gerne arbeite, ist für mich kein Wellness, sondern es ist am Ende eine wirkliche Arbeit. Jetzt nicht körperlich, aber das Gehirn ist ja quasi das Organ, was am meisten Energie verbraucht in unserem System. Dementsprechend passt der Personal Trainer schon. Weil was ich als Personal Trainer für innere Stärke mache, ist, ich kümmere mich um, naja, wie ich gerade schon gesagt habe, um innere Anteile. Das heißt, ich gucke gerne, wenn ich ein Thema habe, was so im Außen ist, was gucke ich gerne, was passiert denn da im Innen? Und nicht nur so kurz unter der Oberfläche, sondern gerne auch tief drunter. Also sprich, was sind da so für Kernglaubenssätze zum Beispiel, die so identitär veranlagt sind. Das heißt, ich bin X, ich bin Y, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht liebevoll und so weiter und so fort. Diese ganzen durchaus eher, im unbewusst wirkenden, weil die Glaubenssätze, die oben an der Oberfläche sind, die können wir relativ gut greifen. Was ich aber liebe, ist quasi da unten, ich hätte beinahe gesagt, in der Tiefe zu wühlen. Das klingt immer so ein bisschen komisch, aber es ist sehr, sehr liebevoll gemeint. Der Punkt ist, da ist das größte Veränderungspotenzial und das größte Wachstumspotenzial. Und am allerliebsten, um jetzt deine Frage auch konkret zu beantworten, arbeite ich mit selbstständigen Dienstleistern, die durchaus so einen sehr empathischen Anteil haben, die durchaus, wer das DISC-Modell kennt, sich auf dem als stetig wiederfindet, also beziehungsorientiert, braucht Sicherheit und so weiter und so fort. Das ist halt ein Klientel, ich muss es immer so rum sagen, die, mit denen ich sehr gut matche, weil ich da mich auch in diesem Feld großflächig bewege. Ich habe auch ein paar andere Ausprägungen, aber tatsächlich ist dieser beziehungsorientierte Teil auch meine Heimat und dementsprechend arbeite ich mit dem total gerne. Und naja, die Schnittstellen quasi, wo diese Selbstständigen sind, ist zum Beispiel, ich habe das letztens zusammengefasst, ich habe gesagt, naja, guck mal, am Ende ist es doch irgendwie, die geben ganz, ganz viel, die tun, die ackern, die machen und am Ende des Tages bleibt aber gar nicht so viel unterm Strich übrig, wie sie sich das eigentlich vorstellen und auch, wie eigentlich ihrer wie ihrer Leistung entsprechen würde und ihrer Kompetenz, ihrer Fähigkeit. Und ganz häufig hat das nichts mit stumpfen Strategien im Außen zu tun, im Sinne von, du musst halt die Kamera einschalten, du musst keine Ahnung was machen, sondern ganz häufig liegt die Grundlage da unten tief drin, weil dann Glaubenssatz vielleicht ist, wie ich bin nicht gut genug und deshalb macht jemand gewisse Dinge nicht und das ist das, was mich antickt.
Da hast du quasi schon den Weg für das gesamte Gespräch geebnet. Du hast alle Punkte einmal angerissen, die ich auch aus dem Vorgespräch mitgenommen habe. Lass uns doch mal beim Thema Glaubenssätze bleiben, weil ich finde immer ganz, ganz häufig, dass das, oder das war jetzt wieder eine doppelte Zeitangabe, ich finde sehr, sehr häufig wird das sehr, sehr oberflächlich betrachtet. Und dabei ist doch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so tiefgreifend. Was sagst du dazu? Oder was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Also, ich habe ja, lass mich in zwei Sätzen ausholen dazu. Und das skizziert doch so ein bisschen meinen Entwicklungsweg. Ich bin vor 15 Jahren, bin ich das erste Mal mit dieser ganzen Bubble Coaching, Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen und habe damals eine Ausbildung in NLP gemacht, neurolinguistisches Programmieren. Und da gibt es ja unterschiedliche Facetten, das muss man immer dazu sagen. Gibt NLP, was sehr Chaka-Chaka, du schaffst es, unterrichtet wird. Ich muss immer dazu sagen, ich habe NLP sehr therapeutisch gelernt. Das heißt, ich habe ausschließlich bei Therapeuten Ausbildung gehabt. Und qua ihrer Funktion unterrichten die NLP auch anders. Ja, natürlich sind die Tools und die Techniken und das, was in diesem Werkzeugkoffer drin ist, sind ähnlich. Und gleichzeitig ist aber das Selbstverständnis ein anderes. Und als ich da so reingestiegen bin, habe ich damals in dem ersten Baustein noch gar nichts von Glaubenssätzen gehört. Das war da überhaupt gar noch nicht Bestandteil. Und dann irgendwann ging es dann tiefer in der zweiten Ausbildungsrunde, das zweite Jahr, wo wir dann auch uns mit Glaubenssätzen beschäftigt haben. Und natürlich erstmal mit solchen, naja, Glaubenssätze über die Welt, will ich mal sagen. So, keine Ahnung, grün ist grün, Frauen sind dies, Männer sind das. Also sehr, sehr Glaubenssätze, die sehr, sehr gut greifbar sind, die auch gar nicht so unbewusst sind. Und diese Glaubenssätze, habe ich damals erstmal gelernt, können wir auch gut, ich sag mal ganz bewusst transformieren. Ja, durch Wiederholung eines neuen Glaubenssatzes, durch submodale Arbeit, das heißt, die Bilder verändern sich die Glaubenssätze. Und irgendwann, und das war tatsächlich sogar eher auch in meinem individuellen Coaching, was ich parallel gebucht hatte, auch bei meinem Ausbilder, kamen wir dann auf eigentlich mein Lebens- und Kernthema. Das ist quasi auf der einen Seite ein Perfektionist. Und dieser Perfektionist, der ist ganz eng verbunden mit genau diesem Glaubenssatz, den du gerade rausgegriffen hast, nämlich ich bin nicht gut genug. So, und allein anhand der Formulierung, ich bin, machen wir schon eine Tür auf. Weil ich bin, ist halt nicht ich bin, ist was anderes als Geld ist schlecht zum Beispiel oder Geld ist gut, ne, so diese Glaubenssätze, die relativ gut greifbar sind, sondern ich bin, dann sind wir halt auf einer Identitätsebene. Das ist eine Aussage über meine Identität, wenn ich sage, ich bin nicht gut genug. Und da habe ich das erste Mal so für mich festgestellt, oder eigentlich so in dieser Auseinandersetzung auch mit meinen Glaubenssätzen, an der Stelle habe ich so festgestellt, das lässt sich ja gar nicht so mal eben irgendwie durch Affirmationen und Bilder so ganz schnell verändern. Ich kann darauf einwirken, ja, und ich kann was dafür tun, ja. Der sitzt aber so, also dieser explizite Glaubenssatz sitzt so tief, dass er an ganz vielen Stellen sich so sehr vergraben hat, dass er halt nicht gefunden wird. Also ich bleibe jetzt mal in diesem Bild, ne? Also der versteckt sich natürlich nicht, sondern unser System tut alles dafür, weil der sehr bestimmend quasi für unsere Persönlichkeit ist und für unsere Identität, dass wir den halt nicht einfach greifen können. Weil das würde ja quasi unser System komplett aus den Ankern werfen, wenn wir plötzlich feststellen würden, hey, ich bin der Beste. Ja, dann wäre ja alles, was davor passiert ist und alle Entscheidungen, die davor gefallen sind, auf Basis dieses alten Glaubenssatzes, wären ja dann alle irgendwie nicht richtig. Das heißt, mein Leben wäre nicht richtig gewesen. Also von daher, gerade wenn wir so auf so Glaubenssätze wie ich bin, ne, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich bin, gibt es noch für tolle, ich bin machtlos, ist zum Beispiel auch einer von solchen Kernglaubenssätzen. Die sind ganz, ganz tief verankert und die können wir im Laufe unseres Lebens uns angucken und die können wir, und das ist ein wichtiger Schritt auch meiner Arbeit, die können wir ans Licht holen und können lernen, damit anders umzugehen. Wir werden sie aber nicht einfach eben mal so wegpolieren können.
Richtig, und du hast jetzt wieder zwei Türen geöffnet, die ich super wichtig finde, und hier kommen wir zu dem True Crime Thema. Gerade in Bezug auf Social Media, aber auch auf diese ganze Coaching-Bubble möchte ich das heute mal beziehen. Denn, also ich habe zum Beispiel in meinen Verträgen immer eine Klausel gehabt, in der drin stand, ich bin kein Therapeut. Mhm. Wenn wir ein Problem eröffnen, was psychische Auswirkungen hat, so sinngemäß, dann bitte nimm therapeutische Hilfe in Anspruch. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast von Therapeuten gelernt. Wie bist du denn damit umgegangen, wenn du mal so ein ganz, ganz tiefes Loch aufgerissen hast? Ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema, aber ich möchte es trotzdem mal ansprechen.
Finde ich total wichtig. Also ich sag mal, ich mach mal die Tür, ich trete mal durch die Tür mit einem Schritt, und der Schritt heißt für mich ganz klar, wir haben als Coaches, und dann nehme ich alle Kollegen mit ein, die sich so benennen, haben wir eine Verantwortung. Und ich finde, diese Verantwortung bedarf ein bisschen mehr. Ich muss gerade so ein bisschen aufpassen. Manchmal schieße ich gerne gegen diese, ich habe am Wochenende so eine Coaching-Weiterbildung gemacht, so ein Wochenende, und bin jetzt Coach, ja. Es ist ja toll, dass jemand den Weg geht, das ist nicht die Frage, aber deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht so eine so ein Berufsbild mehr als nur irgendwie eine Woche oder ein Wochenende oder irgendwas an Ausbildung. Ich habe allein, ich glaube, insgesamt 6 Jahre Ausbildung gemacht. Und bin aber nichtsdestotrotz genau deiner Meinung. Wenn ich feststelle, dass das mehr ist als, also wenn es was Pathologisches sich mir andeutet, dann gehört diese Person nicht in meine Hände. Ja, deswegen sage ich auch immer wieder, ich arbeite mit gesunden Menschen. Und das heißt nicht, vielleicht hört sich das erstmal so ein bisschen nach einem Paradoxon an, wenn ich sage, wir arbeiten in der Tiefe, Klammer auf, das machen theoretisch und praktisch sicherlich auch Therapeuten, ja, aber mit einem anderen Anspruch, nämlich mit dem Anspruch der Gesundung und nicht mit dem Anspruch des eigenen Wachstums. Und hier ist für mich der Unterschied. Und wenn ich, tatsächlich, ja, bin ich vollkommen bei dir, wenn ich, das ist auch immer wieder meine Klausel, wenn ich feststelle, okay, hier sind wir in der Pathologisierung oder wir sind in einem pathologischen Kontext, wo wirklich auch ein Arzt draufschauen muss, dann muss diese Empfehlung auch ganz klar sein, pass auf, ich kann dich mental unterstützen, ist nicht die Frage, aber das ist ein Thema, wo du dir ärztliche Unterstützung, wo du dir ärztliche Hilfe suchen musst.
Genau das. Ich muss auch immer wieder daran denken, wie häufig wird auf Social Media wie häufig gibt es Posts mit, du bist nicht gut genug, war mit diesem Claim, und dann sieht das total toll, und ich will ja auch niemanden bashen. Aber ich finde einfach wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass das nicht totgeschwiegen wird. Mhm. Was immer man auch, und ich nenne es mal ganz salopp, von sich gibt, man hat immer eine Verantwortung.
Ja, definitiv.
Und diese Verantwortung wird häufig unterschätzt. Und was bei dir gerade sehr, sehr schön rausgekommen ist, wenn du magst, kannst du gerne noch mal was dazu sagen. Nicht alles, was an Glaubenssätzen in uns ist, hat eine pathologische Auswirkung. Manchmal entstehen dadurch kritische Verhaltensmuster vielleicht, aber nicht alles wird gleich eine Erkrankung. Man darf das nicht verwechseln. Und diese Vermischung, die finde ich, die passiert viel zu häufig, dass jeder Glaubenssatz gleich einer psychischen Erkrankung oder einer psychischen Auswirkung ist.
Ja, und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wo du das sagst, weil ich hätte schon fast gesagt, selbst das ist ja schon ein schwieriger Glaubenssatz. Also dass quasi ein Glaubenssatz zu einer Erkrankung führt, ja. Also von daher, bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, also zwei Sichtachsen. Ich glaube, wir dürfen so ein Stück weit das Thema Glaubenssätze und innere Überzeugung und Co. ist total wichtig, auch im Business oder insbesondere eigentlich im Business. Und gleichzeitig dürfen wir so ein bisschen entmystifizieren. Weil ich glaube, was wir verstehen dürfen, ist, was Glaubenssätze tun. Also insbesondere so auf einer Identitätsebene tun. Die sind ja nicht schlecht. Also auch das, ne? Glaubenssätze sind nicht per se schlecht. Glaubenssätze sind vielleicht nicht gerade dienlich, manche Glaubenssätze, wenn ich ein gewisses Ziel erreichen will. Wir bleiben mal bei diesem und vielleicht wird das so ein Stück weit unser Aufhänger, was ja mein, ich habe vorhin gesagt, das ist so ein Stück weit mein Lebensglaubenssatz, an dem ich dem ich schon seit Jahr und Tag arbeite und immer weiter dran arbeite, dieses nicht gut genug sein. Wo äußert sich das? Also stell dir vor, du hast jemanden, der sagt, hey, ich würde gerne, bleiben wir bei unserem Thema Podcast machen. Und meine Geschichte dazu ist, wir beide sehen uns ja, du siehst, ich bin in so einem kleinen Tonstudio. Und dieses Tonstudio habe ich gebaut im Jahre 2014. Muss ungefähr 2014 gewesen sein. Das war kurz nachdem meine Mama verstorben ist, sehr, sehr früh. Und ich habe auch die ganze Technik eingebaut. Das heißt, da stand ein separater Rechner, da stand ein Mikrofon, da stand alles, um einen Podcast zu produzieren. Und es hat ungelogen 3 Jahre gedauert, bis ich den ersten Podcast produziert habe, der auch rausgegangen ist. Weil ich natürlich Ansätze gemacht habe. Abends irgendwie nochmal so ein halbes Stündchen im Studio, mal irgendwas aufgesprochen, auch geschnitten und getan und gemacht. Und dann angehört und gedacht so, wer will denn das schon hören? Wer will das schon hören? Und so, das sind erstmal so Glaubenssätze an der Oberfläche. Darunter allerdings war die ganz klare Frage oder der ganz klare Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug dafür. Wer bin ich denn, dass ich mit meiner Meinung rausgehen kann und dass ich das hier in so einem Format präsentieren kann? Und das ist halt das, wie Glaubenssätze wirken. Mir war das damals ja schon ein Stück weit bewusst, dass ich damit zu tun habe und dass ich damit zu kämpfen habe und dass die mich begleiten, diese Glaubenssätze. Und trotzdem habe ich sie nicht, trotzdem bin ich nicht einfach rausgegangen, sondern bin halt diesem Selbstzweifel verfallen, dass das, was ich hier zu geben habe, nicht genügt, nicht ausreichend ist. Und das ist das, was Glaubenssätze machen. Und je weniger bewusst ich mir dieser Glaubenssätze bin, umso machtvoller sind sie eigentlich über mein tägliches Denken, über mein tägliches Handeln und auch über mein tägliches Fühlen. Und das ist, glaube ich, ne, deswegen dürfen wir das so ein Stück weit entmystifizieren, die Glaubenssätze, und gleichzeitig sie uns trotzdem angucken und uns darüber bewusst werden, welche Glaubenssätze steuern uns denn. Und steuern heißt ja hier so in zwei Wege. Also für mich sind diese Glaubenssätze, wo mir das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, ist im Rahmen der, ich glaube, es war meine Masterausbildung NLP, hat mein Ausbilder damals ein Konzept vorgestellt. Das waren die 9 falschen Kerne nach Steven Wolinsky. Und ich fand es total spannend, denn er las einfach nur die Glaubenssätze vor. Und dazu die Kompensation. Also jeder Glaubenssatz hat ja eine Kompensation. Das heißt, wenn ich etwas glaube, dann tue ich ja etwas, um diesen Glauben entweder zu bestätigen oder ihn nicht quasi spüren zu müssen. Und als er die vorlas, war bei allen in der Runde, natürlich bei jedem an einem anderen Punkt, aber gab es einen Moment, wo eins von zwei Dingen passiert ist. Entweder es kam totale Widerstand, so nach dem Motto, bah, so eine Scheiße, das gibt's doch gar nicht, ich habe mich doch nie was mit zu tun. Und die andere war eher dann so den Tränen, also nach dem Motto, oh Scheiße, jetzt hat er mich erkannt. Und beide Ausprägungen haben das gleiche Signal, dass nämlich dieser Glaubenssatz was mit dir zu tun hat. So, wenn du da sitzt und so das hörst und so gar nichts mit dir macht, ist vollkommen in Ordnung, dann hast du damit nichts zu tun. Aber wenn du Widerstand oder Betroffenheit spürst, weißt du, scheiße, oder kannst du wissen, scheiße, das ist mein Thema. Da darf ich hingucken. Das ist die Erinnerung quasi, dass da vielleicht ein Schatten ist, der beleuchtet werden darf.
Puh, das können wir erstmal für einen Moment kurz sacken lassen, finde ich. Mhm. Das gibt dem Ganzen eine ganz besondere Wertigkeit. Also man sagt ja häufig, man zieht das an, was man selber entweder mal war oder irgendwo ein Stück weit immer noch ist, nur eben ein paar Stufen weiter. Und ich bleib mal bei dem, du bist nicht gut genug. Es gibt so viele Interpretationen dafür. Und wenn ich aus meiner Podcast-Geschichte da mal rekapituliere, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als ich damals schon während meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit dem Podcasten angefangen habe. Und ich habe immer während meiner Mittagspause meine Folgen geschnitten. Hm. Und meine Klassenkameraden haben sich über mich lustig gemacht. Und manchmal denke ich so, und was macht ihr heute so? Ich mache immer noch das, was mir damals schon Spaß gemacht hat. Mhm. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass man auf dem Weg nicht immer wieder diese Stolpersteine findet. Oder ja. Manchmal nenne ich sie auch Bremsklötze. Mhm. Ich höre das ganz, oder ich habe das ganz häufig jetzt in letzter Zeit auch wieder gehört. Podcasten ist nur was für Prominente. Ganz neuer Ansatz.
Ja, guck mal, wie prominent wir sind.
Ja, richtig. Das denke ich mir dann auch immer. Also ich meine, ich wollte nur darauf hinaus, wer legt das denn fest, wer zum Podcasten geeignet ist? Letztendlich entscheide ich das doch. Und natürlich, wir haben gerade, was das Podcast-Thema angeht, so einen Sprung in Richtung dessen, dass Prominente denken, dass sie jetzt podcasten müssten. Jeder, wie er möchte, da bin ich völlig frei. Aber natürlich schafft man sich damit eine ganz andere Basis, wenn man bereits einen Namen hat. Und natürlich schafft man sich eine ganz andere. Es ist ja in dem Fall dann keine organische Hörerschaft mehr, die man sich geschaffen hat. Ja. Sondern man hat sich eigentlich ja eine Reichweite erkauft, was nicht heißt, dass da nicht auch Arbeit dahinter steht. Aber ich will auch mal nochmal zu dem Thema Social Media zurückkommen. Wie ist denn dein persönlicher Umgang für dein Business mit Social Media? Und was begegnet dir da denn so an Sachen, wo du sagst, das kann ich gar nicht?
Das ist ein total spannendes Thema. Du merkst, ich atme und während des Atmens sind so eigentlich gerade vor meinem geistigen Auge die letzten 10 Jahre so durchgerauscht. Also ich spüre, was das anbetrifft, eine ganz, ganz große Ambivalenz. Auch wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke. Denn auf der einen Seite, ich kann mich natürlich noch an Zeiten erinnern, als ich gestartet bin mit dem Thema Coaching. Also da, ich komme ja ganz ursprünglich mal aus dem Bereich Werbung, Marketing. Das heißt, dieser ganze Social-Media-Marketing-Teil ist mir ja gar nicht so fremd. Und ich habe da schon auch ein fachliches Verständnis ja auch für. Und gleichzeitig musste ich mir irgendwann eingestehen, weil ich bin natürlich auch mit 2017, als ich mit meinem Podcast gestartet bin, ganz ursprünglich die erste Staffel meines Podcastes, habe ich gesagt, so klar, Social Media gehört dazu und muss ich machen. Und ich bin der, also das war mein Selbstverständnis, wenn ich das mache, dann muss ich darüber natürlich auch meine ganz, ganz viele Kunden gewinnen und werde reich und erfolgreich, was auch immer. Und tatsächlich musste ich mir irgendwann auch eingestehen, dass das gar nicht so funktioniert. Und das nicht, dass das schlimm ist, sich das einzugestehen, aber ich glaube, dass das, was mich am meisten eigentlich an dieser ganzen Social-Media-Bubble, ich will nicht sagen geärgert hat, aber was ich halt so abstoßen, vielleicht ist es das, es gab so diese Phasen, du kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern, wo dann gerade so in dieser Coaching-Bubble, dann es wurde sich am Ferrari, am Lamborghini, am Porsche, am was auch immer fotografiert und das Bild irgendwie vermittelt, es ist, das ganze Leben ist nur Happy Life und ich bin der Geilste, der Schnellste, der was auch immer. Was ich da durchaus erlebt habe, ist dann auch so eine, ich hätte beinahe gesagt, so eine Aggressivität, Ich fand, die hat ein bisschen abgenommen, aber damals war das so eine Aggressivität, gefühlt so nach dem Motto, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie das geht, und wenn du nicht zu mir kommst, dann, naja, dann bist du bald nicht mehr am Markt. Und da habe ich echt ein paar gehabt, die mich so angeschrieben haben, wo ich, also ich kann ja liebevoll damit umgehen, ja. Und dann habe ich dann irgendwie ein Jahr später, ist mir das, manchmal habe ich so Flashbacks, ist mir das dann durch den Kopf gegangen, und habe ich nach dem Typen gesucht oder nach der Typin, je nachdem, und habe festgestellt, hey, du bist ja gar nicht mehr da. Ja, und ich bin aber tatsächlich, obwohl du mir den Tod vorausgesagt hast, bin ich, gut, heute sind es 25 Jahre bald, ja, damals waren es vielleicht 16, 17 Jahre am Markt, und ich bin immer noch da. So diese Lautstärke, die da einfach damals schon zu hören, natürlich nicht zu hören war, sondern wahrzunehmen war. Und das ist, glaube ich, so für mich das, was ich am meisten an diesem ganzen Social Media Gewese, hätte ich beinahe gesagt, abstoßend finde, ist diese Lautstärke, dass man so das Gefühl gewinnen könnte, wenn man nicht reflektiert ist, wenn man seinen Glaubenssätzen verfallen ist, dass ich nur laut genug schreien muss, damit irgendwie ich gesehen werde. Ist aber meiner, also heute, es gab Zeiten, da war ich da echt auch im Struggle, war ich da echt im Zweifel. Heute weiß ich, nee, das ist nicht das Thema. Es geht nicht um die Lautstärke, es geht um das Tiefe, es geht um das Fundierte. Und ja, es gibt Leute, die mit ihrer Lautstärke auch ihre Erfolge haben, ist vollkommen in Ordnung. Aber am Ende geht es darum, jetzt sage ich so ein Buzzword, kommt relativ selten vor, dieses Wort, aber dass man authentisch ist, dass man, und mit authentisch meine ich nahbar und ehrlich und nicht ein Bild nach außen zu präsentieren, was ich eigentlich gar nicht bin. Und das war phasenweise tatsächlich auch so mein großer, wie will ich Ihnen sagen, das war so ein Thema, warum ich mich phasenweise auch echt von Social Media zurückgezogen habe und nicht irgendwo sichtbar und hörbar war, weil ich das Gefühl hatte zumindest, das war nur mein Gefühl, ne? Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich Social Media dann wirklich so nutzen will, dass es mir was bringt, dann muss ich irgendwie dieses Maskenthema und dann muss ich irgendwas darstellen, was ich nicht bin, und das will ich nicht. Und deswegen gab es tatsächlich auch immer wieder Phasen, wo ich überhaupt nicht auf Social Media sicht- und hörbar war. Ja, ich habe mal kommentiert und habe sicherlich auch geguckt und habe meine Zeit da auch verbracht, das ist nicht die Frage, ne? Aber wo ich den Kopf eingezogen habe und gedacht habe, so, nee, habe ich gerade keinen Bock drauf, habe ich keine Energie für. Das ist mir so eine Welt, die so fernab ist von der Realität. Und das hat mich echt abgestoßen. Großteils, sag ich mal.
Das gibt es jetzt tatsächlich auch immer noch so ähnlich in manchen Bubbles, wenn es um das Thema AirPods Max geht. Ich möchte jetzt mal Ironie incoming, ich möchte jetzt mal ein Geheimnis verraten. Ich arbeite nicht mit Geheimnissen, die ich verrate sonst. Man kann AirPods Max mieten.
Okay.
Die muss man nicht kaufen. Und es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die glauben, dass das etwas über den Status eines Unternehmens aussagt, wenn jemand bei Videoaufnahmen AirPods Max trägt. Entschuldigung, nein.
Alles klar, das sind die, jetzt habe ich die Verbindung. Das sind nicht die In-Ear, sondern die Over-Ear. Alles klar.
Ja, genau. Und das sagt dann etwas darüber aus. Also das kursierte eine ganze Zeit lang.
Okay.
Besonders auf Instagram, allerdings nicht weniger auf LinkedIn. Aber das ebnet uns noch ein bisschen so den Weg dahin. Siehst du denn da irgendeinen Unterschied? Denn ich habe gemerkt, ich sehe dich jetzt ein bisschen mehr auf Instagram. Hm. Wie ist es bei dir mit der Akquise über die beiden Kanäle?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, es gibt momentan wieder mehr Aktivität, und das hat verschiedene Gründe. Einfach, weil ich vor, naja, ich sag mal so zum Dezember hin irgendwie so einen Impuls hatte und gedacht habe, ich habe Lust, dem nochmal eine Chance zu geben. Was ich wirklich davor bestimmt ein Jahr nicht gemacht habe, wo ich wirklich ein Jahr gesagt habe, so, nee, will ich nicht. Und sogar, ich war ja zwischendurch sogar echt mal an dem Punkt, also das kommt ja auch dazu, ne, du hast diese Social Media Bubble und dann hast du noch irgendwie diese, also Social Media ganz allgemein, und dann hast du noch diese Coaching Bubble mit den ganzen Playern da, die da sich befinden, ganz wertfrei, ganz liebevoll und wo ich da drauf geguckt habe zwischendurch und gedacht habe, nee, ich bin das nicht. Ich will so nicht sein, weil das mir viel zu... Und nochmal, ich will niemanden verurteilen für irgendwas. So, alle sollen machen, was sie wollen. Aber ich habe halt für mich irgendwie festgestellt, das, was ich da erlebe, das, was ich da sehe, was Leute auch machen, also auch scheinbar fachlich präsentieren, ist nicht mein Anspruch, ist nicht meine Qualität. Was bei mir witzigerweise dazu geführt hat, hier Klammer auf, Selbstzweifel und eigene Glaubenssätze, dass ich tatsächlich phasenweise der Meinung war, kann ich das eigentlich überhaupt noch? Kann ich überhaupt noch Menschen begleiten aus ihrem Struggle in eine Lösung? Und das war tatsächlich auch genau die Phase, wo ich gesagt habe, so, nee, geht gerade gar nicht, zurückziehen in den Kokon. Und wenn ich auf heute gucke, wie gesagt, ich gebe dem gerade im Moment ein Stück weit mehr Chance, auch weil ich wieder Bock habe, meinen eigenen Podcast wieder mit Leben zu füllen. Da ist jetzt eine erste Folge rausgegangen, die ich dann halt auch mit als Reels verarbeitet habe und so. Einfach weil ich gesagt habe, ich will dem eine Chance geben, will gucken, was funktioniert. Also da kommt ein Stück weit auch die Marketing-Brille dazu. Was funktioniert heute? Ich glaube, dass ich schon ein paar Dinge, nicht grundlegend, aber ein paar Dinge weiterentwickelt haben. Was allerdings das Thema nachhaltig und wirklich Kundengewinnung anbetrifft, in Anführungsstrichen großen Stil, dass man davon leben kann, das habe ich noch nie hinbekommen. Da habe ich andere Wege, ja. Aber ja, im Moment bin ich so auf dem, ich erkunde das ganze Thema und gucke auch, wie das heute 2026 funktioniert. Genau, das ist so, das ist das, wo ich da stehe.
Da möchte ich noch mal einen kurzen Einschub aus meiner Perspektive machen. Was viele unterschätzen, ist tatsächlich das Thema Zielgruppengröße. Oh. Es wird immer von, ich habe es vorhin auch so buzzwordartig benutzt, es wird immer von Reichweite, von Sichtbarkeit, von vielen Dingen gesprochen, die sich so auf Zahlen beziehen. Und Zahlen sind nicht egal und unwichtig. Das kann man so auch nicht sagen. Aber zum einen passiert etwas, und das weiß ich aus meiner Erfahrung mit meinen Kundinnen, wenn man permanent nur die Zahlen reflektiert, dann blockiert man sich irgendwann selbst, weil man immer mit einer Erwartungshaltung reingeht. Mhm. Und wenn ich beispielsweise eine sehr, sehr eng gesteckte Nische habe, also ich mache jetzt mal so eine Nischenformulierung ganz kurz und oberflächlich, ich bin Künstlerin und ich zeichne Hundeporträts von Schäferhunden. Wie hoch ist denn A die Wahrscheinlichkeit, wie viele SchäferhundbesitzerInnen sind denn auf Social Media unterwegs? Das ist die eine Frage, die ich mir ganz realistisch beantworten muss. Und B, wenn ich nur diese eine Person bin, ich Einzelunternehmer bin, wie will ich denn dann oder was will ich denn dann mit 100.000 Menschen? Bringt mir doch gar nichts, kann ich doch gar nicht bedienen. Ja. Ja, und das ist das, was immer so grob über- oder unterschätzt wird, muss man die Perspektive betrachten. Aber ich finde das unglaublich wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält. Mhm. Und je enger deine Nische ist, umso mehr erreichst du eins, du erreichst einen Vertrauensaufbau. Mhm. Und wenn ich dann 100 Menschen erreiche, ist das völlig ausreichend, weil mit denen, und ich merke das bei mir auf meinem Instagram-Kanal, ich kann mit diesen Menschen noch echt interagieren. Ich brauche keinen Chatbot, der meine Nachrichten beantwortet. Mhm. Und ich weiß, viele sprechen da auch immer von der Industrialisierung, die jetzt da Einzug findet. Aber ich finde Automatisierung in Kundenkommunikation super, super schwierig tatsächlich. Mhm. Das ist ein Thema, was man da eben auch nicht ignorieren darf. Schreibe ich wirklich persönliche Nachrichten, erreiche ich viel, viel mehr Bindung und viel, viel mehr nachhaltige Wirkung für mich selber auch nach außen.
Bin ich vollkommen bei dir, ja.
Ja, also wir sind jetzt gerade so schön bei dem Thema Akquise. Wie machst du es denn noch, weil du gesagt hast, Social Media ist nicht dein einziger Weg?
Ja, also ich muss immer dazu sagen, ich habe zwei, eigentlich, jetzt könnte man sagen, ich bin so ein divers interessierter Typ. Das hat natürlich auch was mit meinem, so den Rückschluss zu machen, mit meinen Glaubenssätzen zu tun, ne? Und mit meiner Identität zu tun. Ich bin zum Beispiel jemand, also ne, merkst schon, ich bin, der verschiedene Spielbälle spielen muss, um sich auch überhaupt gut zu fühlen. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, du musst dich aufs Eins fokussieren und musst dieses eine machen. Ja, ja, ist so, kann sein, ja, kann sein, ist aber nicht mein Weg. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also, wenn ich davon spreche, was ich so, was mein Alltag so an und umtreibt, ist das, was ich vorhin geschildert habe, ist, das ist mein Herz. Da ist mein Herz, weil da gibt es eine Geschichte zu, die mich dahin geführt hat. Das ist das eine. Zum anderen, naja gut, als Coach, als Personal Trainer für innere Stärke ist durchaus auch das Thema Führungskräfte immer wieder ein Thema. Mit Führungskräften zu arbeiten, insbesondere in dem sozialen Kontext. Das ist ein, ja, zumindest wenn ich in der Coaching-Schiene bleibe, ist das ein auch durchaus wichtiges Thema. Und da ist es halt direkt Ansprache. Ja, also da ist direkt Unternehmen ansprechen, in dem Fall durchaus auch Gemeinden und Kommunen ansprechen. So, das ist halt Fleißarbeit. Ja, das ist tägliches Doing. Das ist täglich sich hinzusetzen, Kontakte rauszusuchen, Kommunen ansprechen. Und das ist halt Fleißarbeit. Das ist tägliches Doing. Das ist auf den Arsch setzen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und dranbleiben. So ist das halt einfach. Das ist ein Bereich, ein anderer Bereich, der nutze ich relativ stark das Thema Netzwerken, weil ich da ganz gute Netzwerkpartner auch habe, ist, ne, wir sitzen in einem Podcast und eines meiner Steckenpferde ist ja durchaus auch das Thema Sprechen vor Mikrofon für Kunden quasi Podcasts zu produzieren, und dann im Grunde genommen auf der anderen Seite zu sein, also auf deiner Seite zu sein und die Fragen zu stellen, und dafür zu sorgen, dass die Kunden sicht- und hörbar werden im Rahmen meines Podcastes. Aber wenn ich da drauf gucke, so was alles verbindet, ist im Grunde genommen immer wieder das Gleiche. Es braucht eine Konstanz, es braucht eine Konsequenz. Und jetzt ist es egal, ob ich jetzt sage, ich mache das durch Postings, ich mache das vielleicht durch Kontaktaufnahme mit wohlgemerkt nicht diese Standard irgendwie, hey, wäre das grundsätzlich interessant für dich, wenn? Ja, sondern eine ehrliche Kontaktaufnahme, ein ehrliches Interesse. Und ja, das ist in Social Media gar nicht so einfach, weil was ich durchaus erlebt habe, ist, dass da ganz viele schon verprellt sind und die dir gar nicht abkaufen, dass du es ehrlich meinst. Ich bin teilweise schon in Social Media angefeindet worden. Also angefeindet macht mir jetzt nichts, ja, aber wo ich die Frage gestellt bekomme, was mit mir nicht stimmt. Und danach bin ich blockiert worden. Also ich mache die Long Story Short, ich habe eine Zeit lang einfach meine Netzwerkkontakte, habe ich mir am Tag, keine Ahnung, 5 bis 10 meiner Kontakte rausgesucht und habe die angeschrieben mit einem herzlichen Gruß und habe gesagt, hey, pass auf, wenn ich dir 5 Minuten meiner Zeit schenke, was konkret kann ich für dich tun? Habe sogar den Hintergrund dazu erklärt, so ganz kurz, es geht zurück auf ein Buch Geben und Nehmen von Adam Grant. Das ist das 5-Minuten-Geschenk. Wie gesagt, habe das kurz erklärt und es gibt dazu auch einen Post bei mir auf der Seite, den ich dazu gepackt habe. Wirklich mit dem Ansinnen, diese 5 Minuten zu nutzen, um meinem Gegenüber effektiv zu helfen. Und das kann alles sein. Das könnte sein, dass er mir sagt, hey, kannst du meinen Beitrag liken? Das kann sein, hey, ich suche einen Kontakt zu. Das kann sein, hey, mein Wunschkunde sieht so und so aus. Kennst du da zufällig jemanden? Das ist alles total offen. Und ich habe da auch einigen, die das so angenommen verstanden haben, auch echt gute Türen öffnen können. Und wie gesagt, und manche ist halt irgendwie, was stimmt mit dir nicht? Was bist denn du für ein Vollidiot? Also tatsächlich habe ich solche Nachrichten bekommen, wo ich dann nicht so gedacht habe, so, wow. Und gleichzeitig kam dann in mir durch, okay, ich weiß, wir beide sind nicht auf einer Wellenlänge. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also tatsächlich, davon war ja ausgegangen, ne? Also dieses Thema, es braucht konsequentes Handeln. Und es ist egal, was es ist. Ob ich jetzt sage, hey, ich schreibe jeden Tag x Mails, ob es ist, ich rufe jeden Tag 3 Unternehmen an, ob es ist, oder 5 oder 10, wie viel auch immer, ja. Ob es ist, ich mache jeden Tag ein Posting, ob es ist, also es braucht halt einfach eine Verlässlichkeit. Und das ist ganz häufig genau das Thema, und da nehme ich mich total mit ein. Ich habe auch ganz viele Phasen gehabt, wo ich das nicht mir gegenüber hatte, wo ich mich nicht so wichtig genommen habe. Weil das hat nämlich auch was damit zu tun, wie wichtig nehme ich mich mit meinen Bedürfnissen. Und ein Bedürfnis kann an der Stelle auch sein, Kunden zu gewinnen, Geld zu verdienen. Und wenn ich mich selber nicht so wichtig nehme, Klammer auf, gibt wieder Glaubenssätze dahinter, dann tue ich das nicht. Und dann jammer ich möglicherweise darüber, es funktioniert alles nicht. Ich habe mich ganz viel abgelenkt dadurch, dass ich halt rumgescrollt habe und vielleicht dann auf LinkedIn, ach guck mal, da ist ein Spiel, ach ich spiele mal das Spiel. Nichts gegen Spiele spielen, alles fein, soll jeder machen, wie er das möchte. Die Frage ist immer, ist es dienlich für mein Ziel?
Auf jeden Fall. Und da kommst du gerade genau zu dem Post, den ich kurz, bevor wir jetzt aufgenommen haben, der mir in den Feed gespült wurde. Ich habe da einfach mal aufgrund meiner Erfahrung einen bisschen weiteren Kontext aufgemacht in den Kommentar oder mit meinem Kommentar, weil ich das ganz wichtig finde. Es geht um das Thema Follow-ups. Aha. Die sind total wichtig. Denn wenn ich schon einmal das Einverständnis habe, dann kann ich natürlich oder sollte ich dranbleiben. Niemand meldet sich oder die wenigsten melden sich von selbst. Mhm. Was aber hier häufig verwechselt wird, ist das Thema Kaltakquise. Mhm. Und was auf diese oder wo dieser Begriff Follow-ups verwendet wird. So wie du das jetzt gesagt hast, wenn du zu den Kommunen gehst, dann hast du ja schon ein Einverständnis, dass die mit dir sprechen wollen. Du stellst dich da ja jetzt nicht in die Tür und sagst, so, hier bin ich, jetzt will ich aber mal. Machst du ja nicht, ne? Mhm. So, und dann kam die Aussage, ja, das stimmt, aber Gesetz des unlauteren Wettbewerbs ist doch was ganz anderes im B2B. Mhm. Und hier an der Stelle möchte ich jetzt nochmal einen Einschub machen, den ich super, super wichtig finde. Nein, es ist genau dasselbe. Eine Veröffentlichung einer E-Mail-Adresse ist kein Einverständnis für Werbezwecke. Und Kontaktaufnahme, so wie Christian, deswegen sage ich das jetzt hier in dem Kontext auch nochmal, so wie du es eben gesagt hast, mit einem ehrlichen Ansinnen ist keine Kaltakquise. Wir sprechen hier von völlig unterschiedlichen Dingen an dem Punkt. Und es ist einfach nur zu schade, dass sich die wenigsten trauen, dagegen vorzugehen. Denn alles, was eben unangemessene Werbung ist, worum ich nicht gebeten habe, kann ich theoretisch anzeigen. Machen die wenigsten, leider. Und ich würde mir viel mehr von, und genau deswegen habe ich den Einschub jetzt gemacht, ich würde mir viel mehr von dem wünschen, was du eben gesagt hast. Und dass man da immer als Reaktion so ein paar komische Menschen hat, die dann so reagieren, wie man sich eben nicht benehmen sollte, die dich dann noch beleidigen, das finde ich nicht angemessen. Ich kann im besten Fall sagen, nett und höflich, möchte ich nicht. Habe ich kein Interesse dran, alles gut. Aber wie gesagt, ich wünsche mir viel, viel mehr von dem, was du eben gesagt hast, denn das ist eine ehrliche Kontaktaufnahme. Und ich kenne das tatsächlich auch, denn ich komme ursprünglich mal aus dem VOL-Kontext, also Working Out Loud, John Stepper. Mhm. Und da hat man, das ist auch eine der Aufgaben, die man dann eben in der Lernzeit macht. Und genau so würde ich viel, viel mehr Kontaktaufnahme wünschen. Und dass man dann irgendwann mal auf sein Produkt, seine Dienstleistung zu sprechen kommt, spricht ja überhaupt nichts dagegen. Hm. Und auch eine, wie soll ich sagen, eine Vorstellung mit dem, was man macht, ist für mich noch keine Kaltakquise. Da muss man auch sauber trennen. Hm. Aber das wird so grob unterschätzt. Du arbeitest ja mit Unternehmen. Hm. Wie siehst du das?
Also ich bin da sicherlich ein Stück weit Also ich muss so sagen, ich bin auf der einen Seite ein Stück weit entspannter, das ist so, und gleichzeitig ist es für mich immer eine Frage des Wie. Ja? Ich habe jetzt gerade wieder so eine, also auch bei LinkedIn zum Beispiel, ne, hat mich jemand als Kontakt angefragt und irgendwie fand ich den Typen sympathisch, also vom ersten Eindruck sympathisch, wo ich gedacht habe, hey, ich entscheide gerne oder ich mache da immer gerne eine Bauchentscheidung draus. Ich denke da nicht groß drüber nach, wenn ich ein Profil sehe und wie der mich anfragt und ich so das Gefühl habe, irgendwie stimmt das, dann nehme ich es an. Und wenn nicht, dann sage ich es aber auch ab. Also dann lehne ich es auch ab. Und manchmal gibt es Kontakte, die sind auch nach einem halben Jahr dann noch drin und irgendwann habe ich mal so den Impuls und gehe die durch und dann fliegen die halt raus oder ich habe einen neuen Eindruck. Und da hatte ich auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck. und habe den bestätigt und es vergingen keine 5 Minuten, da bekam ich irgendwie so eine gefühlt DIN A4, natürlich ist es nicht DIN A4, es wäre noch mehr gewesen, aber keine Ahnung wie langen Pitch. Und ich davor saß und dachte mir so, boah, muss das jetzt sein? Und dann auch noch irgendwie so ein Satzteil, der lautete dann so nach dem Motto, wahrscheinlich ist bei Your Company, wo ich mir so dachte, boah, noch nicht mal die Platzhalter irgendwie ersetzt.
Oh ja.
Weißt du, also das finde ich viel, viel schlimmer als eine ehrliche, auch durchaus mal eine Kaltansprache, wo ich jemanden noch nicht kenne, wo ich mich wirklich aber mit demjenigen auch mal beschäftigt habe, wo ich sage, hey, pass mal auf, ich fand dein Profil interessant, hätte Lust, mich mit dir mal auszutauschen. So, verstehst du, also ich meine, ich bin nicht entspannter an gewissen Stellen, weil ich glaube, dass das schon viel davon abhängt, wie ehrlich interessiert das ist. Also ist es jetzt einfach nur, ich hau mal irgendeinen Spruch raus, ich hau mal irgendeinen Pitch raus, oder ist es wirklich dieses, pass mal auf, ich habe mir das angeguckt, hey, was kann ich für dich tun? Ja, und nicht sofort zu sagen, hey, pass mal auf, buch mich. Ja, also deswegen bin ich da so ganz bisschen differenzierter. Ich weiß, was du meinst, und ja, auch da, auch im B2B-Bereich ist Kaltakquise auch per E-Mail etc. ist laut UWG nicht erlaubt. Gibt es auch keinen, da beißt die, wie heißt die, das ist so schön, da beißt die Katze auch keinen Faden ab. Und natürlich kann ich das in Kauf nehmen als Unternehmen und als unternehmerisch arbeitender Mensch, ja, und kann sagen, okay, ich bin mir dessen Risiko bewusst, dann darf ich aber später nicht jammern. Ja, also das ist ja dann auch irgendwie so das, was dann ganz häufig passiert, dann wird quasi gegen auch so Gesetze und Regeln verstoßen und vielleicht gibt es dann mal die Konsequenz und dann wird, ja, aber der ist ja so böse, der hat mich jetzt abgemahnt, ja, aber wenn ich mich bewusst wogegen, kann jeder für sich entscheiden, das ist alles gut, ja, aber wenn ich mich bewusst quasi für einen Weg entscheide, der eine Grau- beziehungsweise noch nicht mal mehr nur Grauzone ist, dann muss ich mit den Konsequenzen leben können. Dann muss mir klar sein, was passieren kann.
Definitiv. Also die Spitze des Eisberges von diesem ganzen Thema, die ich neulich hatte, war, dass ich eine E-Mail bekommen habe, war auch übliche Kaltakquise und dann, wir arbeiten für Ihr Unternehmen an Ihrem Compliance-Konzept. Und ich dachte mir so, bitte nicht, bitte, bitte tut das nicht. Weil dann komme ich wirklich in Teufelsküche, das funktioniert ja nämlich so nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommen kann, dass man, also so, klar, muss das ein bisschen trennen, um den Bogen wieder zurückzumachen zu unserem Startpunkt. Natürlich habe ich als jemand, der über Glaubenssätze spricht, auch selber Glaubenssätze, da kann ich mich nicht rausnehmen. Aber als jemand, der über Compliance spricht, sollte ich mich möglichst davor hüten, Compliance-Verstöße zu begehen. Mhm. Das macht das Ganze definitiv nicht klarer und besser.
Nee, das ist richtig. Das führt das Ganze so ein Stück weit eher Richtung Ad Absurdum.
Richtig. Ich habe tatsächlich noch ein Thema, aber eigentlich schreit es nach einer zweiten Folge.
Von mir aus total gerne. Das kann ich gleich vorneweg sagen, weil es ist mir eine sehr große Freude mit dir.
Ja, Das Thema, was hier im Hintergrund noch so gekocht hat, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, wo ich durch dich drauf gekommen bin übrigens, das ist das Thema Epigenetik. Aber das würde zu weit führen, das jetzt noch in diese Folge reinzupacken. Deswegen habe ich jetzt einen schönen Cliffhanger gebaut. Gibt es denn jetzt etwas, was du unseren Zuhörenden, Zuschauenden noch sagen möchtest?
Also, hört in die andere Folge rein.
Wenn wir sie aufgenommen haben.
Naja, genau, wenn wir sie aufgenommen haben, weil, und ich finde diesen Cliffhanger schön, ich möchte ihn gerne aufgreifen. Wenn ich über Glaubenssätze spreche, dann gucke ich natürlich in der Arbeit auch so ein bisschen dahin, wo kommen die, also nicht, warum haben wir die? Wir haben die, weil wir die haben, Punkt. Ja, wie hat mein Ausbilder damals so schön gesagt, der hat ganz viel im suchttherapeutischen Kontext gearbeitet und er hat gesagt, wisst ihr, die Alkoholabhängigen kommen immer zu mir und sagen mir, wenn sie mir verraten, warum ich Alkohol trinke, dann höre ich sofort auf. Und dann hat er sie angeguckt, also ne, mein Ausbilder hat gesagt, ich weiß, warum sie Alkohol trinken. Und dann meinte er, dann sieht man bei denen schon quasi das Panik-P in den Augen, weil jetzt hat der vielleicht die Lösung. Und er meinte, seine Standardantwort lautet, ist dich deine Muttermilch. Und dann ist die Reaktion in aller Regel gewesen, nee, es kann überhaupt gar nicht sein. Ich habe ja gar keine Muttermilch bekommen. Und seine Standardantwort war, sehen Sie, das ist das Thema. So, also das heißt, wenn ich das erzähle, ist nicht die Frage, warum wir Glaubenssätze haben, sondern wir haben sie. Aber die Frage ist, wo kommen die eigentlich oder wo haben sie ihren Ursprung? Und das ist mannigfaltig. Angefangen von natürlich sind Glaubenssätze, und damit mache ich den Cliffhanger noch ein bisschen weiter, sicherlich etwas, was wir in den frühesten Kindheitstagen erlernt haben und gleichzeitig, und auch das ist ein Weg meiner eigenen Weiterentwicklung, das ist das, wie ich angefangen habe, dass ich gedacht habe, alles, was ich gelernt habe, führt zu Glaubenssätzen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, es gibt Glaubenssätze, die haben gar nichts mit meinem Leben zu tun. Die sind also dem zumindest nicht wahrnehmbar, nicht auffindbar, sondern da scheint es quasi ja so ein epigenetischen Anteil zu geben, so aus quasi von Eltern nicht nur Gene, sondern auch andere Dinge mitbekommen zu haben, bis hin zu, dass ich heute, da kann nicht jeder mitgehen, das ist auch für mich vollkommen in Ordnung, aber dass ich heute dran glaube, dass wir ja nicht, das nicht die einzige Inkarnation ist, die wir, das ne, haben wir uns darüber unterhalten, das ist mein Blick quasi da drauf, und dass wir durchaus auch Informationen aus früheren Leben möglicherweise mitbekommen. Also von daher, der Themenkomplex, den können wir noch weiter aufrollen. Und wer aber vielleicht das als letzte Einladung, wer Lust hat, so diesen eigenen Kernglaubenssätzen auf die Schliche zu kommen. Ich habe einen kleinen Test entwickelt, der ist noch in der Beta-Version. Also der ist noch nicht final, der ist noch nicht 100%, aber der funktioniert. Wer rausbekommen möchte, quasi welche Glaubenssätze im Untergrund wirken von 9, es ist aufgebaut von 9 Kernglaubenssätzen, der darf sich gerne bei dir oder bei mir melden mit was auch immer, Stichwort Test oder Stichwort Klarheit oder Stichwort Kernglaubenssätze, und bekommt den Zugang, kann das für sich selber ausprobieren. Da gibt es immer einen, also zu den am stärksten wirkenden Kernen gibt es eine ganz kurze Einordnung, aktuell jetzt schon. Und keine Sorge, es muss danach keiner sagen, Christian, ich will mit dir arbeiten. Wenn jemand sagt, hat Bock darauf, ist das vollkommen fein. Aber ich finde das so wichtig, dieses Thema an die Oberfläche zu holen. Ich finde das wichtig, das Thema da drauf zu leuchten, da Licht reinzubringen in diesen Schatten. Deswegen habe ich diesen Test entwickelt. Und wer Lust hat, sich selber mal auf die Probe zu stellen und vielleicht auch mal zu gucken, hey, keine Ahnung, warum klappt dies oder jenes halt bei mir nicht? Dann ist der Test auf jeden Fall ein interessantes Tool, sag ich mal.
Ich danke dir. Ich packe alle deine Kontaktinformationen in die Shownotes/Infobox und sag an der Stelle Bye und Shalom.
Ciao.